Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder. Mit mir heute in unserem virtuellen Studio ist Jennifer Givi. Hallo Jenny.
Hallo Jonathan.
Und außerdem haben wir auch heute wieder einen Gast. Er ist Verkehrsexperte und auch Radfahraktivist, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn nicht, wird er mich gleich korrigieren. Wir sprechen mit ihm heute darüber, wie sich das Thema Mobilität in Deutschland, vielleicht auch weltweit, entwickeln sollte, was schon erreicht wurde, was vielleicht in Aussicht ist, jetzt in mittelfristiger Zukunft zu erreichen und was wir von anderen Ländern, die schon etwas weiter sind, lernen können. Hier ist Ingvar Perovanovic. Herzlich willkommen, Ingvar.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Jetzt Ingvar und auch Jenny. Vor ein paar Tagen war es in Berlin und ich glaube in ganz Deutschland heftig vereist, Wege waren verschneit, Straßen auch. Wie habt ihr euch da fortbewegt? Mit dem Fahrrad oder anders?
Also wenn ich das sagen kann, ich bin tatsächlich gerade über den Winter nicht in Berlin. Ich bin in meiner Heimat in Freiburg und wohne dort auf dem Land und fahre tatsächlich, muss allerdings gestehen, mit einem weil es ist sehr bergig, dort wo ich wohne, fahre ich mit einem E-Bike fast täglich in die Stadt. Das sind ungefähr so 13 Kilometer hin und zurück, also eine Strecke. Und habe das auch jetzt fortgesetzt, als es so kalt war. Wir hatten auch Minusgrade, minus 10 war glaube ich mal der Rekord. Und ich fahre auch bei Schnee, bei Klette jetzt nicht unbedingt, aber ich bin tatsächlich ein Vier-Jahreszeiten-Fahrer und genieße tatsächlich auch das Fahren bei kaltem Wetter. Und ja, also das Wetter hält mich eigentlich nicht vom Fahrradfahren ab.
Wie ist es bei dir, Jenny, mit Fahrrad und Hund?
Voll schön. Ja, bei mir ist es so, bis vor einem Jahr hätte ich genau das Gleiche gesagt wie Ingvar, dass ich eigentlich bei jedem Wetter Rad fahre und sogar auch mit dem Hund. Aber tatsächlich, Berlin kann kein Schnee. Berlin kann ganz viel, aber kann kein Schnee. Und mich hat's einmal richtig böse hingelegt. Das war einfach nur glatt. Und ja, da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir einfach zu gefährlich mit Hund im Straßenverkehr auf dem Fahrrad. Und dieses Jahr und auch letztes Jahr, also das Jahr jetzt ist ja noch nicht so lang, bin ich tatsächlich nicht mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil ich einfach keine Freude hatte im Straßenverkehr, zumindest mit Hund, weil es halt einfach nochmal eine andere Aufmerksamkeit ist und irgendwie die Freude genommen hat. Und sonst bin ich auch im Grunde wie Ingvar immer mit dem Rad unterwegs. Und es gibt ja auch, oder kommen wir bestimmt gleich noch zu, richtig tolle Städte, wo das auch Spaß macht und für alle Spaß macht. Aber im Moment nicht. Da laufe ich lieber zu Fuß.
Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Wobei es mit Hund natürlich immer noch eine doppelte Herausforderung ist. Ja? Schon bei den Fahrradwegen kann man sagen, es ist nicht breit genug. Dann machst du es breiter, wirst vielleicht überholt. Und dann mit Hund ist es dann schon wieder knapp. Und wir sprechen, gleich auch noch über Holland, über die Niederlande. Und in Amsterdam sind ja da teilweise sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Hunde habe ich da zumindest auf Fotos, aber auch noch nicht gesehen dazwischen. Muss uns Ingvar gleich mal noch sagen, wie wir diese Herausforderung sportlich meistern.
Oder Kinderwagen, ja genauso. Also nicht Kinderwagen, sondern Kinderanhänger am Fahrrad dran. Ist auch manchmal so eine Sache, weil die ja breiter sind und zumindest die Fahrradwege meistens nicht so breit sind. Oder wenn sie breit sind, vollgestellt sind mit Schildern, ja, genau. Oder Autos. Aber da sagt bestimmt Ingvar gleich nochmal viel mehr zu.
Genau, wir können ja kurz mal damit anfangen schon. Ingvar, hast du eine Lösung für Kinder, die mittransportiert werden, Hunde, die mitrennen auf dem Fahrradweg, bevor wir jetzt das zum ganz Allgemeinen erstmal dann kommen?
Ja, also ich finde, ein Lastenrad bietet da eine ganz gute Gelegenheit, Kind und Hund zu transportieren. Und ich finde, das sieht doch immer sehr süß aus, wenn vor allem Hunde da sitzen und so hechelnd und ganz fröhlich und glücklich ist mein Eindruck, da in der Landschaft rumgucken, wie sie da kutschiert werden. Und ich würde, also wenn ich einen Hund hätte, würde ich ihn nicht mitlaufen lassen, weil außer er ist extrem gut dressiert, weil man weiß ja nie, ne, beim Hund, ob er doch irgendwie auf die Straße kommt oder ob er irgendwie mit einem anderen Fahrradfahrer in Kontakt gerät. Also man sieht es ja ab und zu und da bin ich immer wieder, wundert mich das, dass Hundebesitzer sich das zutrauen. Aber ich persönlich würde, wenn ich einen Hund transportieren würde, ihn immer in ein Lastenrad packen. Oder wenn er ganz klein ist, und das sieht man ja auch ab und zu, einfach in den Rucksack hinten rein. Also ein paar Lösungen. Und ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich mal Kinder haben werde in der Zukunft, dann ist es auf jeden Fall Zeit für ein Lastenrad. Und da freue ich mich schon darauf, dann den Nachwuchs im Lastenrad durch die Stadt oder durch die Gegend zu kutschieren.
Ja, das stimmt. Wobei, ich habe schon Kinder und als die jetzt kleiner waren, so ein Kindersitz hinten drauf ist eigentlich auch ganz gut. Da ist man noch ein bisschen schneller insgesamt oder ist ein bisschen leichter zu fahren. Und
genau, ja, wenn sie klein sind, ne, ist ab einem gewissen Alter ist dann vielleicht nicht mehr möglich. Aber dann können sie ja vielleicht sogar selber schon Rad fahren. Auch wenn ich das in Berlin tatsächlich Rad fahren sollte, ab 16, alles andere ist mir zu gefährlich, also wäre mir für meine Kinder zu gefährlich in Berlin.
Ja, wobei, die dürfen, wenn sie klein sind, dürfen sie noch auf dem Gehweg fahren. Und da, wo ich wohne, haben wir ziemlich breite Gehwege und dadurch geht es eigentlich schon wieder. Auf dem Fahrradweg ist es schon wieder gefährlicher mit anderen Fahrrädern und auf der Straße ist es natürlich sowieso noch mal was anderes. Aber genauso. Mein Sohn ist jetzt 5.
Da gibt es eine ganz lustige Unterscheidung. In Deutschland müssen die Kinder, also sie müssen bis 8 auf dem Gehweg fahren. In den Niederlanden dürfen sie auf dem Gehweg fahren. Also ein kleiner Unterschied, der auch zeigt, dass die Radinfrastruktur in den Niederlanden um einiges sicherer ist, weil dort dürfen sich natürlich die Kinder auch auf den Radwegen bewegen, weil es halt auch flächendeckende Radwege gibt. Ja. In Deutschland traut man das nicht zu, weil die Infrastruktur so schlecht ist und deshalb müssen die Kinder hier auf dem Gehweg fahren. Also das ist so eine kleine Unterscheidung, die zeigt, wie uns die Niederlande voraus sind.
Ja. Was sind denn insgesamt die wichtigsten Dinge, die sich deiner Meinung nach im Verkehr in Deutschland ändern müssen? Sind es vor allem die Fahrradwege oder auch ja, die Bahnen, mehr Ladesäulen? Was ist so deine Gewichtung?
Ja, das hängt natürlich davon ab, welches Verkehrsmittel man fördern möchte. Wenn wir jetzt auf den Radverkehr blicken, sind natürlich breite, sichere, flächendeckende Radwege das A und O. Also das ist das Rückgrat einer Radverkehrswende oder wenn man den Radverkehr fördern möchte. Also dass es überhaupt separate, vom Autoverkehr getrennte Wege gibt und das Lande fast perfekt geschafft hat in fast allen Städten und da hinken wir in Deutschland halt hinterher. Das ist Schritt 1 und wenn du das hast, dann kannst du ja das noch optimieren. Also wir sehen es ja auch wieder als Beispiel in den Niederlanden. Ich rede so gern über die Niederlande, weil ich dort 3 Jahre auch gelebt hat und gehabt habe und dort halt auch den persönlichen Eindruck hatte. Also die haben halt irgendwann mal ihre Radwege auch rot angemalt oder gleich mit rotem Asphalt gebaut. Und das ist einfach auch ein Eye-Catcher. Das fällt selbst auf, wenn du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Also da ist ein Radweg, der sagt, benutz mich, fahr auf mir. Und in Deutschland sind das oft graue, unscheinbare, oftmals auch nicht asphaltierte Wege. Und das sind dann so die kleinen Dinge, wie du auch noch das letzte Prozent auf das Fahrrad lockst, wenn es einfach auch attraktiv ist, wenn es auffällt. Genau, und ja, das ist beim Radverkehr einfach so das Wichtigste, sichere Radwege, ja.
Genau, aber eigentlich sind wir noch gar nicht beim letzten Prozent, oder? Beziehungsweise davor gibt es noch einige weitere Prozente, die
Wir stehen vom Potenzial noch ganz am Anfang. Also es gibt ja immer wieder Umfragen, die sagen, dass sich 60% der Bevölkerung vorstellen könnten oder interessiert sind, mit dem Rad zu fahren. Der Durchschnittsanteil an den Verkehrswegen in Deutschland liegt bei ungefähr 15-20%. Also wir haben noch 40% an Menschen, die wir noch nicht erschlossen haben, die potenziell Radfahrer wären, wenn die Infrastruktur ihnen sicher und komfortabel genug erscheint. Und da müssen wir einfach hin. Und diese 60%, das erreichen wir zum Beispiel in so tollen Fahrradstädten wie Utrecht oder in Groningen, also in der Hauptverkehrszeit, im Pendelverkehr. Und das ist einfach, und das ist auch so meine These und auch mein Anliegen, dass wir das gesamte Potenzial für den Radverkehr in Deutschland ausschöpfen. Und da sind wir halt noch meilenweit davon entfernt.
Du hast letztens auf Twitter ein Bild gepostet von einer Kreuzung in den Niederlanden und einer Kreuzung in Deutschland, die ziemlich gut veranschaulicht hat, wie groß der Unterschied sein kann. Bei der Kreuzung in den Niederlanden gab es spezielle, haben die Radwege eine eigene Abzweigung gehabt. Und in Deutschland war es einfach eine Autokreuzung, an der die Radfahrer sich dann ab der Kreuzung irgendwie durchwursteln mussten. Das hat schon, das kann man jetzt leider im Podcast nicht so visualisieren, aber es hat schon ganz gut gezeigt, was möglich ist und was hier bei uns in der Regel noch nicht umgesetzt ist.
Kreuzungsdesign, das wäre mein zweiter Punkt gewesen nach den sicheren Radwegen. Das ist wirklich fast genauso wichtig, weil die Unfallschwerpunkte sind tatsächlich immer an den Kreuzungen. Das wird in Deutschland so süffisant beschrieben als zum Beispiel Fehler beim Abbiegen. Das bedeutet in der Realität, dass ein Auto oder ein LKW nach rechts abbiegt und einfach den geradeaus fahrenden Fahrradfahrer übersieht. Und dadurch kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Und das ist etwas, was die Niederlande so gut wie abgeschafft haben, indem sie einfach sichere Kreuzungen geschaffen haben, indem zum Beispiel, wie du es gesagt hast, die Radfahrer ihre eigenen Wege haben. Also größere Kreuzungen sind sehr oft als Kreisverkehre angelegt, sodass es auch sehr gute Sichtbeziehungen gibt zwischen abbiegenden Autos, Fahrzeugen und Fahrradfahrer. Und mein Favorit ist, das habe ich in Groningen sehr oft gesehen, und damit löst du fast jedes Problem, und das sind einfach separate Ampelphasen für den Radverkehr, für den Fußverkehr und für den Autoverkehr. Und wenn du das hast, dann kommt es ja an Kreuzungen in keiner Weise zu einer Begegnung zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer. Und damit kannst du halt mit einer relativ einfachen Maßnahme die Verkehrsunfälle an Kreuzungen auf quasi null drücken. Außer jemand fährt bei Rot über die Ampel, aber dann ist das die eigene Schuld des Radfahrers. Und das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und da setze ich mich dafür ein, dass das hier einfach ins Bewusstsein relativ schnell was verändern kann.
Aber warte mal, du sagst jetzt separate Ampelphasen, muss man, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären, weil im ersten Moment habe ich gedacht, okay, dann haben einfach die alle zu ganz unterschiedlichen Zeiten Rot und Grün, dann fahren die direkt einfach alle voll aufeinander los sozusagen. Das ist ja nicht so gedacht, oder? Das heißt, dass jede Gruppe hat Grün und die anderen, wenn die Grün haben, haben die anderen in der Zeit Rot, oder? So müsste es gedacht sein.
Genau, also es ist nach Verkehrsmittel oder Verkehrsträger aufgeteilt. Und das mag für uns Deutsche etwas chaotisch aussehen manchmal, aber in den Niederlanden gibt es das sogenannte Rundum-Grün für Radfahrer. Das bedeutet wirklich alle gleichzeitig grün und dann fahren alle auf die Kreuzung zu und dann regelt sich das, wie in so einem Schwarm Fische, regelt sich das von alleine, weil als Radfahrer, du kannst dich angucken. Es gibt schon auch Vorfahrtsregeln an der Kreuzung, aber im Grunde ist es so, dass alle gleichzeitig grün haben, auf die Kreuzung zufahren. Dort das, wie durch ein Wunder, so wirkt das manchmal, auflöst. Und ich habe das auch schon mal gepostet in sozialen Netzwerken und da sind dann sofort die Kommentare, das würde hier nie funktionieren, das sieht ja total chaotisch aus. Doch, ich habe dort 3 Jahre das erlebt, das funktioniert und das erscheint mir als die schnellste Variante, um als Fahrradfahrer über eine Kreuzung zu kommen.
Würden sich hier die Autofahrer beschweren, weil sie so lange warten müssen, bis erst die Fahrradfahrer alle drüber sind, dann die Fußgänger? Wahrscheinlich schon, oder? Oder vielleicht auch nicht?
Das kann gut sein. Und was natürlich so ein Kreuzungsdesign mit Rundumgrünungsphasen, was der Vorteil davon ist oder was den Niederlanden zugutekommt, ist, dass sie halt schon einfach einen großen Anteil am Radverkehr haben. Das heißt, da müssten wir in Deutschland halt erstmal dazu kommen, dass die Autofahrer nicht denken, sie warten jetzt hier alle, bis ein, zwei Fahrradfahrer über die Kreuzung fahren. Das ist natürlich die Akzeptanz für so ein Design ist natürlich umso größer, je mehr Fahrradfahrer es auch tatsächlich gibt. Aber das ist tatsächlich der Grund, warum es in Deutschland noch nicht umgesetzt ist, ganz profan, weil alle ein paar Sekunden länger warten müssten. Und das ist für mich aber keine Begründung, weil es sterben so viele Menschen an Kreuzungen durch Fußgänger und Fahrradfahrer. Und ich finde, um Menschenleben zu retten, sind ein paar Sekunden länger warten überhaupt kein Problem.
Was mir übrigens auch immer auffällt in Deutschland, beziehungsweise an einer Kreuzung hier bei uns in der Nähe, an einer sehr großen Kreuzung in Berlin, ist, dass man teilweise es gar nicht schafft, rüberzukommen. Ja? Also sowohl als Fußgänger, aber auch als Autofahrer, als Linksabbieger kommen dann immer nur so 2 Autos rüber und dann ist gleich wieder rot. Und ich sehe auch nicht so ganz den Sinn darin. Klar ist es irgendwie schneller, aber durch die ständigen Wechsel verlierst du ja auch immer Zeit, irgendwie abbremsen und wieder neu einstellen und so weiter. Also ist doch eigentlich am Ende niemandem geholfen, wenn keiner oder wenn immer nur 2 Leute über die Ampel bleiben und 3 stehen bleiben müssen. Ja, weiß auch nicht.
Ich finde zum Beispiel, die Grünphasen für Fußgänger sind an großen Kreuzungen skandalös kurz manchmal. Also ja. Es reicht gerade mal bis zum Mittelstreifen und dann stehst du auf einem Mittelstreifen und vor dir und hinter dir brausen die Elke bei und da fühlt man sich natürlich unwohl, ne? Auch wenn du da zwar gesichert auf dem Mittelstreifen stehst, aber das löst natürlich einen Stress.
Ja, es geht gar nicht.
Das löst natürlich einen Stress aus und wir sind vielleicht alle noch jung und sportlich genug, dass wir auch zum Teil ganz über die Kreuzung kommen, aber man denke an alte Leute, an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder
Kinder,
oh ja. Die es vielleicht nicht rüber schaffen. Also wir erleben im Detail, zum Beispiel an der Länge der Ampelschaltungen, wie der Autoverkehr privilegiert wird. Und das könnte man umändern. In Berlin dauern Veränderungen an Ampeln länger, als man eigentlich glaubt. Aber das ist natürlich...
Länger als der Flughafen.
Ja. Da ist man manchmal erstaunt, dass so zum Teil simple Dinge lange brauchen. Aber das ist halt natürlich auch ein Aspekt, der angegangen werden muss, wenn wir unsere Städte fahrrad- und fußgängerfreundlicher machen wollen.
Es gibt ja teilweise auch Kreuzungen, wo das Verhalten der Ampel zu dem Verhalten der Fußgänger und der Taktung des Tages angepasst wird. Dennoch ist es auch so, dass es meistens, wenn man gemütlich laufen will und mal bewusst entschleunigt, es auch dann nur bis zum Mittelstreifen schafft. Ingmar, wie sind denn deine Erfahrungen in Berlin als Radfahraktivist, wenn du in Berlin bist?
Naja, ich kann vielleicht sagen, dass Berlin mich erst zu einem Radfahraktivisten gemacht hat, weil...
Okay, spannend.
Ja, weil ich komme ursprünglich aus Freiburg. Ich habe dann 3 Jahre in Groningen gelebt. Und in diesen beiden Städten wirst du beim täglichen Radfahren nicht wirklich damit konfrontiert, dass du Rad fährst, weil die Wege sind einigermaßen... Also in Freiburg sind sie für deutsche Verhältnisse gut. In Groningen ist das fast der Goldstandard, würde ich sagen, an Radinfrastruktur. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich einfach gemerkt, hier werde ich ständig damit konfrontiert, dass ich einfach nur mit dem Rad durch die Stadt fahren möchte, weil die Autos mich bedrängen, weil es keine Radwege gibt, weil es natürlich laut ist, weil die Abgase da sind. Also ich bin schon vor Corona mit Maske durch die Stadt gefahren, manchmal einfach, weil die Abgasbelastung so stark war. Und dann habe ich mal zu beschäftigen, an was liegt es eigentlich, dass die Verkehrspolitik oder auch die Verkehrsinfrastruktur derart auf das Auto ausgelegt ist, dass die Menschen, die sich ja klimafreundlich, umweltfreundlich, stadtverträglich fortbewegen wollen, dass denen das Leben so schwer gemacht wird, dass sie sich am liebsten ja auch ins Auto setzen. Also das ist ja die Perversion unseres Verkehrssystems, dass es ja Menschen ins Auto lockt, die eigentlich gar nicht Auto fahren wollen, einfach weil die Bedingungen dafür gemacht sind. Und das hat mich tatsächlich politisiert und auch aktiviert, das zu ändern. Und in Berlin gab es ja zum Glück schon auch lange vor mir eine sehr aktive Radverkehrsszene und auch mit Erfolgen während Rot-Rot-Grün. Und ja, daran konnte man anschließen. Und jetzt wird die Fahrradszene mehr gebraucht denn je, wenn man sich gerade anguckt, was in der Berliner Verkehrspolitik geschieht.
Also du hast ja vergangenes Jahr auch für die Klimaliste in Berlin kandidiert. Das war dann auch mit der Auslöser dafür?
Genau, ja. Ne, man hat ja ein privates politisches Anliegen und das versucht man dann irgendwann mal auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das hat sich einfach sehr gut ergeben mit der Klimaliste. Und bei der Klimaliste habe ich auch so das politische Handwerk gelernt, habe Wahlkampf geführt. Man steht dann auf der Straße und quatscht Leute an, etwas, was ich davor noch nie gemacht habe so richtig. Und da lernt man auch über gewisse Grenzen zu gehen und habe mich im Zuge dessen, wir haben einen 300-seitigen Klimaplan geschrieben, haben ein Wahlprogramm geschrieben und war halt eben, ich war federführend für Mobilität und dort habe ich halt mich intensiv damit auseinandergesetzt und auch mit Expertinnen gesprochen, wie denn ein klimamenschenfreundliches Verkehrssystem der Zukunft aussehen kann. Und dass ich mich so für das Fahrrad einsetze oder so auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, das hat jetzt nicht wirklich mit meiner Zuneigung zum Fahrrad zu tun, sondern einfach, weil ich glaube, dass wir mit dem Fahrrad ein Verkehrsmittel haben, was in seinem Potenzial für unsere Städte in keinster Weise ausgeschöpft wird. Wir haben eine eierlegende Wollmilchsau mit dem Fahrrad, weil es weil es uns erlaubt, derart viele Probleme mit einem Schlag zu lösen, also Sicherheit, Luftverschmutzung, Lärmverschmutzung, Klima, Flächenverbrauch, also 5 Dinge, die man sofort aufzählen kann, die mit dem Fahrrad besser werden würden. Und nur weil wir eine Autokultur haben, weil wir eine Autonation sind, eine sogenannte, heißt das nicht, dass sich das nicht ändern kann. Ne? Also ich schreibe gerade an einem Buch und recherchiere die Geschichte der Niederlande und die waren bis in die 70er Jahre auch eine Autonation, autoversessen, wie wir es derzeit noch sind. Sie haben aber es geschafft, in den 70ern den Schalter umzulegen und eine Verkehrspolitik für alle Verkehrsträger zu machen. Und das hat sich einfach so wunderbar ausgezahlt. Und da glaube ich, da stehen wir in Deutschland ganz am Anfang, 50 Jahre später. Aber der Anfang ist gemacht. Ne? Wir reden so viel über Verkehrswende und über das Fahrrad wie nie zuvor. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, diese Entwicklung nachzuahmen. Und deshalb bin ich da auch ganz hoffnungsvoll, dass sich da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel verändern wird.
Jetzt hast du ein paar Punkte schon genannt, also nämlich zum einen die Verkehrssicherheit, die eben auch einige, die eher nicht zum Auto greifen würden, zum Auto greifen. Was glaubst du denn noch, warum die Mobilitätswende bisher nicht so angenommen wird, wie erhofft?
Ja, man kann die Falle tatsächlich nennen. Also wenn wir geschichtlich zurückblicken, in den 50er, 60er Jahren begann in Deutschland die Massenmotorisierung und alle wollten Auto fahren. Und wie ich es vorhin gesagt habe, je mehr Menschen Auto fahren, desto unattraktiver wird es, nicht mit dem Auto zu fahren. Und das ist dann die Autofalle. Alle sitzen plötzlich im Auto, alle ziehen für sich den persönlichen Nutzen daraus, was aber dazu führt, dass es für die Allgemeinheit die schlechteste Lösung darstellt, auch wenn es vielleicht für einen persönlich eine gute Lösung darstellt, aber für alle anderen, die sind halt die Leidtragenden dieses Systems. Und wir haben autogerechte Städte geschaffen, sie sind in Asphalt gegossen worden und das verändert man halt nicht so von heute auf morgen. Es gibt große physische Widerstände, wenn du einmal eine autogerechte Stadt hast, da brauchst du Asphalt, da brauchst du viel, brauchst du Tiefbau, um diese Dinge ja auch wieder zu verändern. Und du brauchst natürlich auch eine Gesellschaft, die da mitzieht. Und das ist zum Teil ein langer kultureller Prozess, der sich einfach über Jahrzehnte zieht. Aber ja, wir sehen es gerade in Deutschland. Wir reden so viel wie noch nie darüber. Und ich glaube, das ist so die natürliche Entwicklung von Städten, die, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, alles Autostädte. Und irgendwann mal, wir sehen es ja selbst in Amerika, dem Autoland schlechthin, dass sich dort was verändert. Und Ausgangspunkt sind immer die Städte. Und aus den Städten heraus kann sich das auch wirklich über ein ganzes Land ziehen. Natürlich gibt es Faktoren, die Niederlande sind sehr klein, ist ein flaches Land, das hilft natürlich alles für die Verkehrswende. Aber ich glaube persönlich, dass jede Stadt und jedes Land das Potenzial hat, eine menschengerechte Verkehrssystem aufzubauen.
Ich wollte auch gerade sagen, wir sind ja durchaus schon mittendrin in dem Wandel. Ja? Also auch in Deutschland hat sich ja schon vor 30 Jahren haben sich Sachen geändert, sind Fahrradwege gebaut worden. Und jetzt nicht zuletzt auch seit der Pandemie gibt es nochmal einen Schub nach vorne. Also wenn ich in andere Stadtteile oder andere Städte komme, dann fällt mir auch immer wieder auf, okay, hier ist jetzt ein Fahrradweg, hier ist eine Fahrradstraße. In der Stadt, in der Kleinstadt bei Heidelberg, wo ich aufgewachsen bin, ist plötzlich eine Fahrradstraße in einer Straße, die vorher für mich ganz normal war, ja, Autos mit Gehweg, ist plötzlich eine Fahrradstraße. Also da war ich auch überrascht, habe ich gar nichts davon mitgekriegt vorher. Es dauert halt nur tatsächlich alles relativ lang und es ist natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja, also ich habe jetzt da von Heidelberg geredet, das ist auch vergleichsweise Fahrrad- und Fußgängerfreundlich. So eine Fußgängerzone in der Altstadt gab es dort schon gefühlt schon immer für mich. Du kommst aus Freiburg, was auch sehr fahrradfreundlich ist. Und wenn man dann natürlich in Berlin wohnt, was allein schon diese riesigen Straßen hat, ja, und Alleen und sonst was, wo du dich so schon verloren fühlst und was für Autos natürlich auch ganz gut passt, ja, und dann da ein kleines Fahrrad reinzuquetschen, ist noch mal was anderes. Plus politisch hat die Stadt ja eine ganz andere Entwicklung hinter sich und war geteilt und so weiter. Dann hat man natürlich auch noch mal eine andere Perspektive drauf, aber der Wandel ist zumindest mal im Gang. Was gibt es denn noch außer den Niederlanden? Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? In Frankreich Paris zum Beispiel war oder auch, was weiß ich, Marseille bin ich öfters, eigentlich komplett fahrradunfreundlich. Ändert sich jetzt aber auch gerade, relativ schnell zumindest in Paris. Was, wenn du noch ein paar andere Länder nennen müsstest, was würde dir einfallen, wo sich gerade was bewegt?
Genau, man muss immer unterscheiden zwischen dem gesamten Land und einzelnen Städten in diesen Ländern. Und ja, du hast es gerade gesagt, Frankreich als Land ist relativ autozentriert, würde ich noch sagen. Aber da gibt es halt da ist ja Paris in letzter Zeit in aller Munde und das auch zu Recht. Also ich habe mir das Wunder von Paris, habe ich mir tatsächlich selber angeguckt vor einigen Monaten und kann schon sagen, dass sich dort in relativ kurzer Zeit einiges verändert hat. Also die Bürgermeisterin dort hat wirklich in kurzer Zeit es geschafft, große Flächen für den Autoverkehr ganz pragmatisch umzuwandeln in Radwege. Und die Pariser im Zentrum nehmen das auf jeden Fall auch an. Also die Radwege sind voll und das ist ja ein Prozess, der gerade erst angefangen hat in Paris. Also die Stadt ist gerade auch dabei, 70.000 Parkplätze abzuschaffen und Anne Hidalgo ist für diese Politik unter anderem auch wiedergewählt worden, 2020. Und jetzt ist natürlich, es ist immer knapp und auch, das ist nicht unumstritten, was sie in Paris macht, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie auch weiter wiedergewählt wird, 2026 dafür. Also Paris ist auf jeden Fall ein Beispiel. Das ist nicht unbedingt schön, wie das dort gemacht wird, aber es ist vor allem effektiv. Und das ist auf jeden Fall ein sehr ermutigendes Beispiel. Dann gibt es London, ist zwar immer noch eine Autostadt, aber auch in London tut sich viel. Dann gibt es natürlich Dänemark als ganzes Land, was, würde ich sagen, so auf Platz 2 liegt, denn Länder hinter den Niederlanden. Kopenhagen hat eine sehr stabile Radinfrastruktur. Ja, das sind so Beispiele in Europa, aber es tut sich in Mailand, es sind gerade große Pläne geschmiedet worden für ein Radverkehrsnetz. Also eigentlich in allen Metropolen Europas tut sich was und deshalb ist es ja so, dass sich gerade in Berlin gefühlt die Entwicklung wieder zurückgedreht wird. Ne? Also CDU und SPD machen dort wirklich die Verkehrswende wieder rückgängig. Und das ist halt so deprimierend angesichts dessen, was in anderen Ländern und anderen Städten geschieht.
Es geht halt manchen zu schnell einfach, oder? Also es gibt es ja eigentlich in vielen Bereichen so, dass sich was verändert und dann manchmal tut sich viel und dann wollen wieder welche zurück. Und so die...
Ja, es ist einfach, ich glaube nicht, dass die Verkehrswende oder dass eine fahrradgerechte Stadt jetzt den Menschen Angst macht. Angst macht immer nur die Veränderung. Und immer, wenn sich Dinge ändern und gerade im Verkehrsbereich bedeutet das ja auch tatsächlich Veränderungen in meinem Alltag, in meinem Verhalten. Und das stößt natürlich bei vielen Menschen auf, weil der Alltag ist eine Routine, die am liebsten nicht geändert oder hinterfragt werden möchte. Aber das ist wirklich ein Naturgesetz, kann man fast sagen, in der Verkehrswende, dass überall dort, wo man mal Flächen für den Autoverkehr wieder umgewidmet hat, für Radfahrer oder einfach für Fußgänger oder einfach um sich aufzuhalten in Parks und Plätze statt Parkplätze sozusagen, dort will keiner mehr wieder den Alt zurück. Also das sehen wir in Ljubljana, wo mal unter großem Protest das Zentrum autofrei gestaltet wurde. Also es gab mal eine Umfrage vor einigen Jahren, wollen 98%, dass das erhalten bleibt und dass das nicht mehr rückgängig gemacht wird, obwohl am Anfang nur 40% dafür waren. Also wir sehen, dass einfach überall dort die Zustimmung wächst, wenn man mal gesehen hat, wie es auch ohne Autos funktioniert. Und ja, das ist einfach, die Menschen haben Angst vor der Veränderung, aber wenn dann die Veränderung mal umgesetzt wurde, dann sind die Menschen auch bereit, es anzunehmen und wollen auch nicht den alten Zustand zurück.
Es geht da jetzt auch nicht nur darum, irgendwelche Radschnellwege oder sowas zu bauen. Also wenn man jetzt einfach mal annimmt, es gibt weiterhin oder es werden in Betracht gezogen, einfach weiter oder mehr Fahrradwege zu bauen. Würdest du sagen, ganz salopp gefragt, schadet ein Radweg denn eigentlich Autofahrern?
Nein, also da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass wenn ein sicheres Radverkehrsnetz gebaut wird, dass sehr viele Menschen umsteigen, Fahrrad fahren und damit ja Platz auf der Autostraße machen. Und ich war in letztes Jahr in vielen fahrradfreundlichen Städten, Utrecht, Amsterdam. Und was man dort nie sieht, überraschenderweise könnte man sagen, Stau. Stau ist tatsächlich ein Phänomen autogerechter Städte, weil einfach sehr viele Menschen mit dem Auto fahren. Und das ist ja im Grunde keine Raketenwissenschaft, dass wenn du Radwege baust, die Menschen gerne benutzen, dass sie Platz machen. Und dass am Ende in fahrradgerechten Städten nur noch die Auto fahren, die wirklich nicht anders können, weil sie schwere Lasten transportieren, weil sie mobilitätseingeschränkt sind. Und alle anderen fahren gerne Fahrrad, weil die Leute... Man kann ja auch nicht sagen, dass alle freiwillig und super gerne mit dem Auto ständig die aktive Mobilität, indem man sich spürt, indem man Sport macht, an der frischen Luft ist. Das ist ja, was auch sehr viele Menschen anspricht. Nicht alle natürlich, aber wie gesagt, 60% Erschließungspotenzial. Und Stau ist wirklich ein Relikt in fahrradgerechten Städten. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass es Autofahrern schadet. Im Gegenteil, sie profitieren davon, also die, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, von leeren Straßen und weniger Stau.
Okay, und wir hatten ja und haben ja immer noch vielleicht mit einem Beispiel für die Abgehobenheit der deutschen Debatte das Tempolimit. Könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein, eine Veränderung auch herbeizuführen? Also es ist ja so, dass man Menschenleben retten könnte. Alle anderen europäischen Länder haben eins, selbst die USA hat ein Tempolimit. Und trotzdem schaffen es Parteien wie beispielsweise FDP, CDU in Deutschland ja nicht, sowas einzuführen. Und auch auf französischen Autobahnen kommt man ja trotz Tempolimit besser voran. Wie würdest du das einschätzen? Könnte ein Tempolimit auch dafür sorgen, dass vielleicht ja mehr Verkehr von vier Reifen auf zwei Reifen umstrukturiert wird?
Naja, ich empfinde das Tempolimit, die Debatte darüber ist eine große Symboldebatte und ist ja zu einem regelrechten Kulturkampf hochstilisiert worden. Und das Tempolimit hat ja mit dem Umbau der Städte wenig zu tun, weil es sich ja um Autobahnen handelt. Und natürlich, also die rationalen Argumente sprechen alle für ein Tempolimit aus Sicherheitsaspekten, aus einem Verkehrsflussaspekt. Das sind einfach, wenn man es böse sagt, irrationale Gefühle, die da manche Parteien an den Tag legen, die mit irgendwelcher Freiheit begründet werden. Aber natürlich spricht alles für ein Tempolimit. Aber das hat ja mit dem, was wir über fahrradgerechte Städte und so sprechen, eigentlich wenig zu tun. Und ich würde mir auch manchmal wünschen, dass der Fokus der Debatte nicht so stark auf dem Tempolimit liegt, sondern auf Tempo 30 in den Städten, weil das hat wirklich einen spürbaren Effekt auf die Lebensqualität in Städten. Und wir reden zwar darüber, das Tempolimit saugt immer Energie davon ab. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam, die sich für die Verkehrswende einsetzen, dass sie Druck machen auf Verkehrsminister Wissing, dass wir tatsächlich Tempo 30 in den Städten bekommen oder zumindest, so wie es ja auch eine sehr erfolgreiche Initiative von ihm meinten, dass die Städte und also dass die Kommunen frei entscheiden dürfen über Tempo 30. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt und das dürfen sie heute nicht. Heute müssen sie im Grunde betteln und können auch jederzeit wieder vor Gericht zurückgerufen werden. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass die besteht, Tempo 30 einzuführen.
Und das ist ja eigentlich absurd, oder? Es gab diese Initiative, das waren doch mindestens 100 Städte und Gemeinden, die sich dafür ausgesprochen haben, selbst entscheiden zu können.
Tausend mittlerweile.
Ja. Sogar. Und das, also selbst entscheiden zu können, wo sie Tempo 30 verhängen. Und es ist ja eigentlich ganz logisch, dass wir haben ja auch Föderalismus, das Prinzip der Subsidiarität und so weiter. Es ist auch ganz logisch, dass die Städte vor Ort viel besser wissen, wo es sinnvoll ist und wo sie es wollen überhaupt und die Bürger das wollen. Was, also mit welchem Argument zieht der Bund das an sich? Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch wirklich nicht klärbar. Minister Wissing wurde gefragt, warum er das den Kommunen nicht erlaubt. Und er hat gesagt, warum er den Kommunen keine Freiheit eingesteht. Und seine Antwort war, ich bin für die Freiheit derer verantwortlich, die mobil sein wollen. Also das ist ein komplett falsches Verständnis auch von Freiheit und Eigenverantwortung. Und wie du sagst, auch das Prinzip der Subsidiarität wird damit komplett übergangen. Denn warum sollte ein Minister, der im fernen Berlin sitzt, aus Deutschland, deutscher Perspektive, warum sollte der entscheiden, wie vor meiner Haustür oder in meinem Haus, in dem ich wohne, an der großen Straße, wie schnell dort gefahren werden darf? Und warum kann das nicht die Kommune oder sagen wir der Land oder das Bundesland entscheiden, also dass man das auf die nächsttiefere Ebene setzt. Und Ja, das ist so einfach etwas, das ist irgendwann mal entstanden, zwar schon vor langer Zeit, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das gehört rückgängig gemacht. Und ja, da bin ich aber auch ganz zuversichtlich, dass wenn der Verkehrsminister mal eine andere Parteifarbe hat, dass sich das auch ändern lässt, weil der Druck dafür steigt kontinuierlich an und hält sich auch schon sehr lange. Und irgendwann mal ist die Zeit auch reif für diese Veränderung.
Ja, die FDP tut ja auch gerade viel dafür, dass sie nicht mehr so viel Macht hat bei der nächsten Wahl. Die Sache ist nur, dass wir sonst vorher immer CSU-Verkehrsminister hatten. Die waren jetzt auch nicht unbedingt vom großen Geist der Innovation beseelt.
Ja,
und
stimmt.
Wenn doch Stichwort LKW-Maut, dann haben sie es nicht so richtig gut hinbekommen.
Ich hatte aber noch eine Frage tatsächlich. Weil Ingmar, du meintest ja, du hast 3 Jahre lang in den Niederlanden gelebt, in Utrecht, und hattest Zeit ja da tatsächlich in der Realität zu spüren, wie toll es ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein im Verkehr. Würdest du sagen, dass das für dich so die perfekte Fahrradstadt ist? Gibt es sowas überhaupt?
Also ich habe in Groningen gelebt, nicht in Utrecht.
Ah, okay.
Ich habe mir Utrecht aber immer wieder angeguckt und war auch erst letztens dort und habe das intensiv studiert. Und ja, also Groningen und Utrecht sind wirklich nicht die vollendetsten, weil auch in diesen beiden Städten oben, aber es sind die besten Fahrradstädte der Welt, sage ich jetzt einfach mal, ohne alle Städte der Welt zu kennen, aber zumindest in Europa. Und diese beiden Städte würden auch ohne eine Radverkehrspolitik gar nicht funktionieren, weil die sind vom Krieg nicht zerstört worden oder zum Großteil nicht. Da ist viel historische Bausubstanz erhalten geblieben. Die Innenstadt ist einigermaßen erhalten geblieben, das historische Zentrum. Und wenn man sich vorstellt, dass alle Radfahrer heute eben mit dem Auto fahren würden, dann gäbe es diese Stadt nicht mehr so, wie sie heute ist. Dann Waffen, der gar nicht da ist, oder man muss halt sehr viel Altstadt abreißen. Und das Fahrrad hat wirklich viele niederländische Städte gerettet vor der Zerstörung, die nach dem Krieg oft eingesetzt hat. Es wurden zwar Städte während des Krieges zerstört, wie zum Beispiel Rotterdam. Da hat man dann auch erst eine autogerechte. Das hat man zum Teil wieder korrigiert, aber viele Städte wurden, weil es halt eben auch einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess gab nach dem Krieg, konnten erhalten bleiben, weil man in den 70ern, dort wo es da kritisch war, dort wo es fast zugunsten der autogerechten Stadt gekippt ist, weil man dort es geschafft hat, den Schalter noch rechtzeitig umzulegen. Und ja, wir alle können uns mal ein Beispiel an den Niederlanden nehmen. Wer das nicht glaubt, soll dort mal hinfahren und sich das angucken. Wir müssen das nicht 1:1 kopieren, aber die Priorität, die dort andere Verkehrsteilnehmer besitzen und nicht das Auto, das ist einfach Vorbildfunktion. Und alle, die sich in niederländischen Städten aufhalten, denken sich nicht, oh, ich wünsche mir mehr Autos oder ich freue mich jetzt wieder nach Deutschland zu gehen und dort die ganzen Autos um mich herum zu haben. Also ich glaube, alle, unabhängig wie man zur Verkehrspolitik steht, erkennen in den Niederlanden, dass es dort eine fortschrittlichere Verkehrspolitik ist. Leider hält diese Erkenntnis nicht immer an, wenn man dann nach Deutschland zurückkehrt, aber es hilft auf jeden Fall, zum Nachbarn zu blicken, weil na, man muss nicht weit schauen, die Nachbarn machen es einfach schon besser. Und da können wir uns viel abgucken. Und deshalb ist das ja auch so ein wichtiges Anliegen von mir, weil ich durch die persönliche Erfahrung habe, dass man zeigt, wie es anders sein kann. Ne? Weil am Ende hilft es nicht, sich ständig zu beklagen. Wir müssen positive Beispiele sehen. Wir müssen die Verkehrswende auch erlebbar machen, mit Bildern arbeiten. Und da sind die Niederlande halt eine ganz tolle Quelle dafür.
Okay, Ingmar, vielen Dank für deine Erklärungen und deine Beispiele und überhaupt alles, was du uns in dieser Sendung gesagt hast. Danke auch Jenny für deine Mitmoderation und deine Fragen. Wenn ihr Squirrel News die App lesen wollt oder per Newsletter könnt ihr uns auch lesen, dann geht einfach auf unsere Website squirrel-news.de oder squirrel-news.net für die englische Ausgabe. Auch im Play Store und in dem iOS Store, Apple Store haben wir eine kostenlose App und ihr kostenlos runterladen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir hatten in der letzten Zeit ein paar Technikprobleme, die wir jetzt einigermaßen hoffentlich in den Griff bekommen haben. Und genau, wir werden sehen, was dieses Jahr bringt an Verkehrs- Innovationen und Fortschritten. Es gibt ja auch einen Bürgerrat zum Thema Verkehr demnächst. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber das wird sicherlich auch noch ein Thema sein. Wir hoffen, dass es weiter vorangeht und dass die Rückschritte nicht allzu heftig sein werden und dass wir dann immer mehr auf ein fortbewegen auf ein Verkehrssystem, das allen gleichermaßen nützt. Danke Ingmar, danke Jenny und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.